Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Schrank TV Talk. Ich freue mich heute ganz besonders, die Bestseller-Autorin Petra Paulsen bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Paulsen.
Hallo,
Schön,
Schrank.
dass Sie den weiten Weg von Hamburg gekommen sind bei 35 Grad hier in den Räumlichkeiten.
Ja, es ist wirklich
Wenn
warm.
die Zuschauer nachher merken, dass wir Schweiß auf der Stirn haben, dann brauchen Sie sich nicht wundern. Eigentlich hatten Sie heute ja eigentlich einen anderen Termin. Erzählen Sie mal kurz, wo Sie theoretisch hinfahren wollten.
Ich hatte heute, also für heute eigentlich eine Anfrage vom SWR. Die Talkshow Nachtcafé hatte mich angefragt, ob ich bereit wäre, eben an einer Aufzeichnung heute am 28. Juni in Baden-Baden teilzunehmen, die dann eben einen Tag später ausgestrahlt werden sollte. Und da ging es um das Thema Islam. Und die hat mir gesagt, also es könnte eine Woche vorher erst entschieden werden, wer an dieser Talkshow teilnehmen würde. Aber ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich jetzt schon fast 2 Wochen her, haben sie mir mitgeteilt, also das Thema Islam würde jetzt allgegenwärtig in den Medien sein. Und deswegen hätte man davon Abstand genommen, eben diese Sendung auszustrahlen, beziehungsweise erstmal aufzuzeichnen und dann auszustrahlen.
Das ist auch sehr interessant, die Betrachtungsweise, wenn man sich überlegt, eigentlich ist ja selbst in der Zeit jetzt viel mehr passiert als davor. Also viel, die Ereignisdichte hat noch sogar zugenommen. Und Sie hatten mir schon an Moderation im Vorgespräch ja erzählt, der Termin stand ja relativ lange fest. Man hat mit Ihnen ja wohl vorher schon gesprochen, ne, hinsichtlich
Richtig,
des
genau.
Termins. Dann ist es für Sie ein Aufwand wohl gewesen, von der Schule frei zu bekommen überhaupt.
Na, wir haben diese Woche Projektwoche und da ist man natürlich anders dann noch wieder eingebunden in die ganzen Projekte, was eben alles so läuft. Morgen ist bei uns Sommerfest, ne, 330 Jahre die Schule. Und ich habe das aber so alles gemanagt bekommen mit den Kollegen, die haben gesagt, klar, wir übernehmen das. Und ja, jetzt ist das eben halt nicht und dann ist das eben halt so.
Genau, und genau aus diesem Grund haben wir uns entschieden, spontan, wenn das Nachtcafé nicht bereit ist, Frau Paulsen zuzuhören, dann können unsere Zuschauer lauschen, was es Neues bei Ihnen gibt. Ich habe erfahren im Vorfeld, Ihr Buch läuft ja wohl immer noch überragend. Sie sind ja mittlerweile Spiegel-Bestseller-Autoren und als Allerneuestes hatten Sie mir erzählt, gibt es jetzt ja wohl eine Hörbuch-CD, die auf den Markt gekommen ist. Hat es eigentlich einen Grund, warum Sie sich für ein Hörbuch entschieden haben?
Naja, in der heutigen Zeit, wo viele Leute ja gar nicht die Zeit haben, wirklich Bücher zu lesen, habe ich gedacht, wäre das vielleicht noch eine weitere Möglichkeit, um ja quasi noch mehr Menschen erreichen zu können, indem eben Leute, die oft beispielsweise mit dem Auto unterwegs sind, dann während der Fahrt ja anstatt mal Radio zu hören, eben dann eine CD in den Player einwerfen, um dann vielleicht möglicherweise ja, das zu hören.
Das ist eine super Idee. Also wir haben jetzt von einigen Leuten auch ein riesen Feedback bekommen, die mir gesagt haben, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Hörbuchsprecherinnen, aber diese Hörbuchsprecherin, Beate Müller heißt die Dame wohl, ist einer der bekanntesten Hörbuchsprecher hier in Deutschland. Also viele Leute, die die Stimme hören, sagen, ach, in dem Hollywood-Film und da spielt sie mit. Und ich glaube, in dieser schnelllebigen Zeit ist es auch von Interesse. Viele Leute haben ja ihr iPad, iPhone, wie auch immer, als Download das zu hören. Ich
Genau.
glaube, das war auch eine super Idee. In der letzten Zeit, also es gab ja, nachdem Sie das Buch auf den Markt gebracht haben, gab es ja viel Wirbel und Sie hatten auch eine gute Presse gehabt, man hat über Sie geschrieben, dann war eine Weile Ruhe, also mehrere Monate hat man irgendwie nichts von Petra Paulsen gehört und jetzt so geführt in der letzten Zeit, Schlag auf Schlag, ein offener Brief nach dem anderen. Sie haben ja die Bundestagsabgeordneten jetzt vor kurzem gerade angeschrieben, ein offener Brief. Was ist passiert bei Ihnen?
Naja, also mich bewegt das alles sehr, was momentan in Deutschland passiert, was in Europa passiert, was überhaupt mit den Menschen in der Welt passiert, weil mir ist es eigentlich ziemlich egal, ob Menschen irgendeiner Partei angehören, irgendwie sich für irgendwas engagieren. Es geht ja letztendlich um Menschen. Und wenn ich mitbekomme, was eben weltweit so passiert, was in den letzten Jahren auch schon passiert ist. Ne, wenn wir die Kriege nehmen seit dem Jugoslawienkrieg in Deutschland, wo wir auch immer indirekt oder direkt daran beteiligt sind und wodurch eben Menschen auf die Flucht oder zur Flucht getrieben werden, das kann mich als Mensch doch nicht ja, kalt lassen. Und das sind so Sachen, und wenn ich jetzt so gucke, was ne, unsere Asylpolitik hier in Deutschland anbelangt, wie gespalten Europa ist, das macht ja mit einem ganz viel. Und ich bin ja nun auch ein Mensch, der liebe Gott hat mir 2 Augen mitgegeben. Ich gehe ja mit offenen Augen durch die Welt und nehme eben auch ja, wahr, wie sich ja, Städtebilder verändern. Ich kriege in der Schule natürlich auch viel mit, wie sich da auch die Gesellschaft verändert. Und das hat mich letztendlich dazu bewogen, an den Bundestag zu schreiben. Und ich meine, man kann ja für sich einen Brief schreiben an den Bundestag und macht den nicht öffentlich. Man kann natürlich aber auch versuchen, eben mit offenen Briefen mehr Leute zu erreichen. Und das ist eigentlich meine Intention.
Um was ging es dann im Brief konkret?
Ach, da ging es um alles Mögliche letztendlich. Also da ging es eben halt um die Kriege, die geführt werden, dieses Theater zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer, dass Frau von der Leyen bei dem Bilderberger-Treffen teilgenommen hat, jetzt in Turin. Also das war einer, der ja ganz viele Dinge angerissen hat. Und ich habe ihn ja in dieser Form geschrieben, ich schäme mich, weil ich habe ja nun selber auch Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund, die hier sehr gut integriert sind, die um ihre gute Integration fürchten, wenn das eben halt so weitergeht. Mein Mann ist beruflich viel im Ausland, also nicht nur innerhalb Europas, sondern eben weltweit, wo Leute wirklich mit dem Kopf schütteln und sagen, sag mal, was macht ihr da eigentlich? Was ist da in Deutschland los? Was ist in Europa los? Und dann versucht er das immer zu erklären und dann sagen die auch, ja, aber ne, Länder haben nun mal Grenzen und man muss seine Grenze schützen. Ne, wenn man nach Malaysia einreisen will, da werden die biometrischen Daten genommen. Und das ist alles, ja, das ist ja wirklich ein Irrwitz, was hier gerade passiert.
Und wie können Sie sich erklären, warum das hier so passiert? Was ist jetzt anders als in Malaysia oder in Japan oder in Australien? Was ist jetzt anders in Europa oder in Deutschland?
Ja, was ist anders? Wenn man mal guckt, was schon vor fast 20 Jahren so in der Presse stand, ob das der Jean-Claude Juncker von dieser EU-Kommissionspräsident war, der ja gesagt hat, ne, wir beschließen etwas, stellen es in den Raum, ne, warten ab, ob was passiert, wenn das Volk sich dann nicht wehrt, dann machen wir weiter und bis das dann quasi alles in trockenen Tüchern ist und es kein Zurück mehr gibt. Und im Spiegel war das ja schon angekündigt 1999, ja, ne, dass Europa mindestens 440 Millionen an Einwohnern haben wird und eben eine multikulturelle Gesellschaft wird. Der Jascha Munk hat das ja am 20. Februar in den Tagesthemen, wo wahrscheinlich schon viele im Bett lagen, ja auch gesagt. Ne? Wir wagen jetzt ein historisch einzigartiges Experiment, wo jetzt eben eine monoethnische, monokulturelle Gesellschaft eben halt in eine multikulturelle Gesellschaft gewandelt. Ne? Nach dem Motto, das kann klappen, das wird meines Erachtens auch klappen, aber natürlich wird es auch zu Verwerfungen kommen. Und ne, da hätte ich gerne mal von Frau Mioska gerne gewusst, warum sie da nicht nachgefragt hat. Und das Interessante ist ja auch gewesen, dass die Mainstream-Presse ist darauf ja überhaupt nicht eingegangen. Das sind ja die freien Medien gewesen, die darüber berichtet haben. Und wenn man solche Experimente wagt, also Menschenexperimente finde ich schon
anrüchig.
Sehr anrüchig, um das mal also wirklich gelinde auszudrücken. Ja. Dann finde ich, hat man aber zumindest die Bevölkerung darüber auch zu informieren. Und das, ich finde, da sind die Mainstream-Medien ihrer Pflicht nicht nachgekommen. Und da muss ja irgendwo auch dein System dahinter sein, oder weiß ich nicht.
Sie sind ja gut informiert. Wir haben erlebt selber bei uns auch auf unserem Kanal, wenn man über diese Themen spricht, genau das, wie Sie es gerade formuliert haben, mit dem Sascha Monk, das zitiert, dann wird es als Verschwörungstheorie abgetan. Können Sie sich das erklären, warum? Also eine Tatsache, die da ist, wird gesagt, Verschwörungstheorie, Rassismus, das sind rassistische Äußerungen, teilweise Nazi-Ecke. Das ist unerklärlich teilweise, also Sachen, die da sind, offenkundig, es sich irgendwie so eine Spaltung anscheinend, kann es sein, dass so eine Spaltung der Gesellschaft, manche würden sagen in links und rechts, ich denke jetzt nicht so in links und rechts, aber ist das
irgendwas im Gange? Das Interessante ist ja, also ich lese sowohl Mainstream-Presse, ne, ob das die Welt ist, Zeit, Fokus, Spiegel, ich lese aber eben halt auch die freien Medien und gehe auch auf verschiedene Blogs und da ist es ziemlich egal, wenn man auf den Nachdenkenseiten ist, da ist ja der Betreiber dieser Seite ist ja der Albrecht Müller, der ist ja SPD, oder wenn man dann jetzt eben auf Tichys Einblick geht, ne, das ist ja eher liberal-konservativ, die berichten aber alle darüber, auch über die Bilderberger und von daher ist dieses Schubladendenken, was uns ja irgendwie antrainiert anscheinend der wird, finde ich, ist total überflüssig. Und das hat auch dann nichts mehr mit Verschwörungstheorie zu tun. Das ist genauso, wie diese Nazi-Keule instrumentalisiert wurde, wird auch dieser Begriff Verschwörungstheorie letztendlich ja so instrumentalisiert und eingesetzt. Und also ich kann das für mich selber nur sagen, also vor 3 Jahren, als ich wirklich intensiv angefangen habe, mich zu informieren, dazu muss man sagen, ich habe 3 Kinder, ich habe einen Haushalt, ich bin berufstätig, ich habe einen Mann, der oft im Ausland auch war, jetzt ist er weniger unterwegs, aber als die Kinder klein waren, war er ganz oft unterwegs, ne? Und ich war dann 2,5 Wochen, 3 Wochen dann eben alleinerziehende Mutter, ohne Geldsorgen, damals habe ich noch nicht gearbeitet, aber da hat es andere Dinge gegeben, die ich letztendlich zu leisten hatte. Und aber jetzt eben so in diesen 3 Jahren, wo ich mich wirklich intensiv informiere, habe ich auch erstmal dieses ablegen müssen. So nach dem Motto, du darfst jetzt auf diese Internetseite, aber da heißt es doch, ne, Junge Freiheit beispielsweise, die sind rechts. So, ne, wo ich auch gedacht habe, ich bin doch ein freier Mensch. Ich kann doch selber denken, ich kann mein eigenes Urteil bilden. Aber so werden wir ja immer irgendwo in eine bestimmte Richtung gelenkt. Oder bestes Beispiel, ich habe vor ein paar Wochen mal meinen Namen gegoogelt, im Zusammenhang auch mit dem Buch. Und dann bin ich auf so einen Link gestoßen, wo dann stand Petra Paulsen, die rassistische Lehrerin oder
Wahnsinn.
So. So, und da habe ich gedacht, was ist das denn hier? Was steht denn hier über dich im Internet? Mhm. Also wenn ich eins nicht bin, dann bin ich nicht rassistisch. Ne? Also wo ich denke, was soll das? Und dann haben sie dann aus meinem Buch 1-2 Seiten irgendwie fotokopiert, dort abgelichtet und immer nur Fragmente rausgezogen, aber diesen ganzen Zusammenhang gar nicht dargestellt. Ne? Dass ich sage, so, warum machen wir keine Friedendemos? Ne? Wir müssen quasi auf die Straße gehen. Und ich zeige das ja auch in dem Buch auf, so diese Entwicklung, was dieser UN-Bericht von 2000, was Merkel gesagt hat und. Und aber ich glaube einfach auch, dass viele Menschen das gar nicht sehen wollen. Und die lassen sich davon dann eben beeindrucken, sagen, oh nee, da will ich nichts zu tun haben, sind in ihrer Komfortzone. Aber ich denke, wenn nicht langsam mehr aufwachen, dann ist es nicht mehr so lange her mit der Komfortzone.
Jetzt hat der Sarrazin vor Jahren ja schon das Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab, wie wir wissen. Letztendlich war das alles ja noch sehr dezent ausgedrückt. Was passiert ist, ist eigentlich noch viel krasser, als wie er in seinem Buch beschrieben hat. Jetzt haben Sie Ihr Buch letztes Jahr, also stimmt nicht ganz, Sie waren bei mir im Sendeformat und da war das Buch fast fertig, Deutschland außer Rand und Band. Es war aber noch nicht geschrieben. Wir haben ja dieses Video gedreht mit 1,5 Millionen Aufrufen mittlerweile. Und ich habe Ihr Buch auch gelesen. Und was meinen Sie? Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass die Sache an Dramatik so noch mehr zugenommen hat, wie Sie beschrieben haben in einem Buch, was Anfang des Jahres rausgekommen ist. Ich sage jetzt mal, diese Morde, Vergewaltigungen, die waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so aktuell.
Nee, wir hatten ja den Fall von der Maria da in Freiburg. Das war ja 2016, glaube ich. Ne? Und dann letztes Jahr an meinem Geburtstag im Dezember, der Mordfall in Kandel, wo ich auch gedacht habe, ich saß da bei Niederegger in Lübeck mit meinem Sohn, der hat am selben Tag auch Geburtstag, und meinen anderen Kindern und einer Freundin von meinem einen Sohn, und haben da schön Kaffee getrunken. Und in dem Moment ist eben dieser Mord in Kandel passiert. Und ja, und seitdem ist ja doch noch einiges in der Zwischenzeit passiert.
Das will ich sagen, ja.
Und wenn ich überlege, da die Frauendemo in Berlin im Februar auch, wo ich echt denke, Wahnsinn, wo führt das hin? Und dieser frühere CIA-Chef Michael V. Hayden, der hat es ja auch gesagt, ne, hat das 2008 schon gesagt, ne, eben diese Migration, die Zunahme eben auch von weiterer Migration in Europa wird eben zu Unruhen führen. Und für mich sind das jetzt wirklich die Vorboten, weil eben die Gesellschaft, ne, Osten gegen Westen, Linke gegen Rechte, Junge gegen Alte, wie auch immer, Arme gegen Reiche, die ist so gespalten wie ja noch nie.
Aktuell gerade frisch die Meldung hereingekommen, die Mannschaft, damals sagte man die Nationalmannschaft, hat ja nun die Gruppenphase noch nicht mal überstanden und hat sogar den letzten Platz dort belegt. Und das ist ja für viele Leute wie ein Schlag ins Gesicht. Die haben sich gefreut, überall Bierzelte Und hier im Supermarkt sind wir alle drüber gestoßen, über die Chipstüten. Mhm. Sind nicht vielleicht auch ein Zeichen der Gesellschaft momentan, weil Sie sprachen gerade von dieser Zerrüttung?
Ja, ich finde schon, dass diese Mannschaft schon so ein Abbild auch von der Gesellschaft ist. Und auch das Auftreten von dem Bundestrainer, muss ich sagen, der relativ schnell sich dann gestern vom Feld gemacht hat. Ich meine, also man kann verlieren. Man kann auch sagen, irgendwie, ich habe vielleicht die Mannschaftsaufstellung war nicht richtig oder ne, warum habe ich Sané und Petersen, der ja nun der Torschützenkönig der Bundesliga ist, warum habe ich die nicht mitgenommen, muss ich mir selber die Frage stellen. Aber man kann doch auch Größe haben und zu den Fans gehen. Die haben ja schließlich viel Geld ausgegeben, ja, ne, sind dorthin gereist, haben sich Tickets kaufen müssen, was ja alles eben nicht günstig ist. Und dann kurze Zeit später schon in den Katakomben zu verschwinden, weiß ich nicht. Und also gerade Fußball, also meine Familie ist fußballaffin, also sind alle total begeistert. Und wenn ich überlege, 2006, als wir die WM in Deutschland hatten, das Sommermärchen. Genau. Ne, Deutschland konnte seine Weltoffenheit präsentieren. Man hatte das Gefühl, so, es fängt eine neue Ära an. Ne, wir werden sind nicht mehr die Nazis. Und und was ist seit 2015, was ist davon geblieben?
Fast gar nichts. Ne? Ein Flaggenmeer. Ja. Ganz Deutschland war eine Flagge. Ja. Seitdem wurde uns ja eingeredet, wir dürfen nicht mehr auf Deutschland stolz sein. Die Frau Merkel nimmt ja die Deutschlandfahne, ist ja legendär, schiebt sie noch weg. Genau. So, und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Hamburg war. Also bei uns in Berlin, also die Flaggen, die an Autos dran waren, die konnten Sie zählen.
Ist in Hamburg nicht anders gewesen. Also es waren welche unterwegs, ne? Auch viele jetzt, ich meine, diese Flaggen sind ja immer, wenn du über Land fährst, dann fliegen die ja auch irgendwann mal weg, wenn du mit 100 unterwegs bist. Man hatte dann eben diese Überzieher an den Außenspiegeln gesehen. Da waren schon welche unterwegs, aber waren auch kroatische Flaggen. Ja. Also es war nicht jetzt irgendwie nur die Deutschen, aber deutlich weniger als die Jahre zuvor. Und ich meine, gut, wenn von den Linken aufgerufen wird, Fahnen zu knicken, dann überlege ich mir natürlich auch, ne, wenn ich nicht möchte, dass mein Auto möglicherweise dann noch beschädigt wird. Die Frage ist ja immer, abknicken, für mich ist es eine Straftat, ne, wenn ich fremder Leute Eigentum zerstöre, ist das eine. Aber wenn dann noch ein Kratzer gemacht wird, nach dem Motto, du bist hier ein Patriot oder du bist Deutschlandliebender oder wie auch immer, dann hört das natürlich, denke ich, bei vielen einfach auch auf.
Wie erklären Sie sich eigentlich diesen Selbsthass, der so dermaßen zugenommen hat in den letzten Jahren, der eigentlich immer krasser wird? Also sag mal, ich hasse Deutschland, du Stück Scheiße, mit diesen großen Transparenten, wo Claudia Roth ja hinterher gelaufen ist, ja legendär und so weiter. Also das hat er extrem zugenommen. Oder in Dresden nackte Mädels, die da rumrennen und danke Bomber Harris, der die Leute da mal bombert. Also hat er extrem, was ist da los? Sie sind ja selber Lehrerin. Würde mich mal interessieren, was geht diesen jungen Menschen eigentlich durch den Kopf, die sowas machen?
Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich meine, ich bin ja auch mal zur Schule gegangen, das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Ich habe auch Geschichtsunterricht gehabt. Ich habe einen Geschichtslehrer gehabt in der Mittelstufe, der auch unser Klassenlehrer war. Der ist Jahrgang, glaube ich, auch 35 wie meine Mutter gewesen. Also der hat als Kind die Kriegsjahre noch miterlebt. Der hat völlig neutral Geschichtsunterricht gemacht hat und hat nicht immer wieder gesagt, so nach dem Motto, und ihr, das, ne, ihr die bösen Deutschen und das darf nie wieder passieren, ist klar. Ne? Und was die Verbrechen an den Juden, das ist natürlich schrecklich, was da passiert ist. Aber ich denke, da haben wir draus gelernt und ich hoffe, dass sowas auch nie wieder passieren wird.
Naja, dieser Selbsthass würde
ich
mal passieren.
Ja, dieser Selbsthass, ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Also ich kann nur sagen, meine Eltern sind ja nun selber Kriegskinder gewesen. Mein Vater, die sind auch in Hamburg ausgebombt worden, sind dann innerhalb Hamburgs umgezogen. Meine Mutter ist selber geflohen von Ostpreußen eben nach Schleswig-Holstein. Die hat aber auch, die sind ja vor den Russen geflohen, meine Mutter, die hat aber nie diesen Hass auch gegenüber den Russen verspürt. Und ich kann auch nicht sagen, wo dieser Selbsthass herkommt, weil ich kann noch nichts dafür, was zwei Generationen vor mir gemacht haben.
Ja, aber jetzt wird es spannend, was läuft denn ab? Sie sind ja nicht an der Universität, Sie sind ja an einer Schule, an einer Grundschule Lehrerin.
Na, Grundschule nicht, ich bin an der Weiter.
Schon, Sie sind an der Weiter, genau. Ja. Aber ich hatte schon Gespräche geführt, das hatten wir auch mal im Sendeformat drüber gegeben und ich hatte gerade gestern, habe ich sogar stehen lassen, diesen Kommentar, einen langen Kommentar auf ein Video von mir, der hat das genau bestätigt. Es ist Tatsache wohl so, dass an Universitäten gelehrt wird von Professoren, dass wir Deutsche genetisch veranlagte Mörder sind Und nur wenn das Volk, steht drin, wurde mir selber schon von Studenten gesagt aus Leipzig, okay, von einer Studentin, das fand ich interessant. Also wenn das deutsche Volk durchmischt ist, also wir eine multikulturelle Gesellschaft haben, erst dann ist gewährleistet, dass keine Kriege in der Welt sind. Die Frage stellt sich nur, sie haben ja auch mal studiert, das war damals wahrscheinlich nicht auf dem Lehrplan. Meine Frage ist immer wieder, was ist jetzt eigentlich anders als vor 10, 20 oder 30 Jahren an den Universitäten? Was ist jetzt anders? Warum wird ein Thema auf einmal so aufgebauscht? Verstehen Sie, wir sind noch weiter entfernt von 1945, aber dieses Thema ist aktueller denn je. Und ich habe es ja live erlebt, weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ganz kurz meiner Tochter, war ich da bei dieser Aufführung am Samstag, da waren viele Schulen aus Berlin da, Tanzaufführungen, und jedes Jahr ist es dann siedlich, dann rennen die da rum.
Nazi-Geschichte oder
genau,
was das da war.
Ja. Aus dem Nichts heraus, da redet gar keiner, brüllen die, Adolf Hitler hat an allem schuld und so weiter und so fort. Also da habe ich gedacht, irgendwas ist jetzt anders hier in Deutschland. Und ich frage mich jetzt, und frage eine Lehrerin, was läuft hier ab?
Naja, also ich denke, das hängt damit wirklich zusammen, dass das Land ja insgesamt, also politisch, nach links gerückt ist, dass das eben nur linke Meinungen hier ja gelten. Und alles andere wird ja mit dieser Nazi-Keule niedergeknüppelt. Und für mich hat das nichts mit Nazi-Keule zu tun. Für mich hat das was mit gesundem Menschenverstand zu tun, dass Leute sagen, wir müssen Grenzen schützen. Und es wird ja unter diesem Deckmantel der Humanität, ne, nach dem Motto, wir Deutschen, der Zweite Weltkrieg, dafür sind wir verantwortlich, für den Ersten sind wir verantwortlich. Das heißt, also Humanität müssen wir eben halt leben. Und deswegen müssen wir eben halt Flüchtlinge eben halt aufnehmen. Völlig ungeprüft, 80% Männer, eben nicht christlich geprägt, sondern eben mit muslimischen Glaubens. So, und ich weiß es nicht, was man hier will. Also ich bin der Meinung, mittlerweile will man wirklich die Zerstörung dieses Landes. In dem eben das Land von innen raus zerstört wird und natürlich auch letztendlich auch von aus, muss man ja sagen. Und ob es dann besser wird, weiß ich nicht. Also vielleicht sind die Deutschen zu, die Deutschen sind ja, also ich sage es mal früher, heute würde ich das nicht mehr unterschreiben. Ne? Fleißig, pflichtbewusst gewesen, ne? Also diese preußischen Tugenden, sage ich jetzt mal. So, die waren ja dann irgendwann verpönt, ne? Irgendwann war es egal, nach dem Motto, kommt ein Schüler zu spät, naja, komm, musst du kein großes Ding drum machen, setz dich mal hin. Und ne? Aber so ist es ja letztendlich. Und wenn es keine Verbindlichkeiten, keine Werte mehr gibt, dann hast du natürlich irgendwie so eine Menschenmasse, völlig durchmischt, und die lässt sich wahrscheinlich einfach besser regieren dann auch, ne? Als wenn das jetzt so eine Einheit ist, so, ne, die jetzt eben der Politik auch gegenüberstehen würde.
Ja, man hört es ja, es brodelt an allen Ecken und Enden. Die Leute reden ja ähnlich wie wir. Aber die Frage ist, der rosarote Elefant scheint ja in dem Raum zu stehen, aber nicht so richtig wahrgenommen zu werden. Also die tieferen Hintergründe, dass man sich sagt, okay, da gibt es Leute wie George Soros oder andere NGOs, die ein ernstes Interesse daran haben, gezielt diesen Flüchtlingsstrom nach Europa, speziell nach Deutschland zu bringen. So, das kommt natürlich wieder der Mainstream und haut drauf und sagt Verschwörungstheorie. Aber Sie haben sich ja intensiv damit auseinandergesetzt.
Naja, also um das nochmal eben zu sagen, ich meine, selbst Willy Wimmer, CDU-Mitglied seit, ich weiß nicht, 35 Jahren oder wie auch, oder war ja im Bundestag, war ja 33 Jahre, der sagt ja auch, ne, wenn bevor Kriege losgetreten werden, werden die Flüchtlingsströme geplant. Also da gibt es natürlich hinter der Kulisse natürlich auch schon Strategiespiele, die wir ja so als Bürger gar nicht mitbekommen. So, und für mich ist Herr Wimmer beispielsweise auch so ein Urgestein, der sich eben nicht verbiegen lässt, der seine Meinung sagt, der bei Russia Today ein tolles Interview gegeben hat. Ich glaube, das war letztes Jahr, Ende 2017 war das. Und wo ich denke, ja, das ist jemand, der hat noch wirklich Sinn und Verstand. Ne? Der war ja Staatssekretär unter Helmut Kohl im hier Bundesverteidigungsministerium. Und da denke ich, da kommt das mit diesen Verschwörungstheorien, das hinkt einfach. So, und wenn man so ein Land eben dann ja, mit Flüchtlingen überschwemmt, dann macht das gesellschaftlich natürlich ganz viel. Und dann hat man irgendwann so eine Masse, ne, konsumbereit. Da steckt ja auch eine Industrie dahinter. Ja.
Mir wurde gerade den Tag von jemand gesagt, fand ich hochinteressant, dass gerade die kirchlichen Organisationen massiver dran verdienen an dieser Flüchtlingsgeschichte, weil die Flüchtlingsheime und so weiter, die stellen bestimmte Heime, das sind ja Milliarden, werden ja mittlerweile ausgegeben dafür. Also wie Sie gerade gesagt haben, es gibt eine Menge Leute, die partizipieren massiv davon. Nur die Frage ist, ist bekannt, brauchen wir über die Beispiele kennen wir ja alle, zu Genüge, wie teilweise, also in meiner alten Gegend, wo ich aufgewachsen bin, da gab es 3 Flüchtlingsheime. Ich meine Mutter gefragt, sag mal, wie sieht's aus bei euch? Weil sie hat selber im Übrigen, Sie kennen ja meine Mutter, sag mal einmal gesehen, ist aber wie eingebrochen worden, ist letzte Woche übrigens im Nachbarhaus, Erdgeschoss, sind Flüchtlinge eingestiegen in eine Wohnung. Aber egal, die Sache wird natürlich nicht weiter verfolgt. Aber ich fand eins spannend. Ich habe gesagt, was machen denn eure Flüchtlingsheime? Da hat dieser, die sind ja nicht mehr da, da sind gar keine mehr drin. Da sag ich, oh, wo sind denn die jetzt? Die sind in Neubauten. Da wohnen also, ich sag mal, Häuser, man könnte sagen Luxuswohnungen, wurden dort gebaut und dort wohnen die jetzt drin. Also in der Gegend, sie kommt aus Berlin-Pankow, da ist keiner mehr drin. Das ist doch ein Wahnsinn.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich meine, die Flüchtlinge werden instrumentalisiert. Das ist doch klar.
Das bauscht sich ja auf. Das sagt ein Rentner, Moment mal, genau, also ich wohne genau in einer kleinen...
Ich habe 40 Jahre gearbeitet, genau, ne, habe hier meine Sozialwohnung, kriege irgendwie gerade mit so meiner ungefähr Rente die Miete zusammen. Und da muss man sich doch, also als normal... Stellen Sie sich mal vor, ich habe 3 Kinder, meine Nachbarin hat auch 3 Kinder. Meine Kinder würde ich zu Hause lassen und sagen, so, ihr bleibt drin, ich gehe zu den Nachbarskindern, die liegen mir mehr am Herzen, ich kümmere mich um die. Da würden meine 3 aber zu Hause rebellieren. Da hätte ich zu Hause die Revolution anstehen. So, und ich finde, man kann das immer mit solchen einfachen Beispielen gut belegen. Und dann muss man ja sagen, wenn die Politik sowas macht, dass die Neuankömmlinge eben hier besser untergebracht werden als viele, die vielleicht schon auf jahrelang auf eine Wohnung warten. Ich habe eine Bekannte, die alleinerziehend ist, die eigentlich aus dem Stadtteil weg möchte, weil sie sich dort nicht mehr wohlfühlt. Die findet aber keine Wohnung, die für sie bezahlbar ist. So. Und dann nimmt man doch irgendwo das Ganze billigend in Kauf. Und dann muss man sich natürlich fragen, warum nimmt man das Ganze billigend in Kauf?
Auf jeden Fall, aber es gehören doch immer 2 dazu, die dies machen und mit sich machen lassen. Und da stellt sich doch die Frage, wo sind denn die Leute auf den Straßen? Klar gibt es mittlerweile Demonstrationen, auch bei Ihnen in Hamburg, woanders. Da sind, sage ich mal, ein paar 100 Leute. Ich war ja selber am Tag der Patrioten bei uns in Berlin. Da waren 200 Mann da. Und am selben Tag waren 80.000 auf der Fanmeile.
Ja, weil die Leute sich bespaßen lassen. Das ist natürlich ja, wahrscheinlich angenehmer, sich über irgendwie ein Fußball-Event zu freuen, als dass man seine Meinung kundtut, weil die Leute ja einfach Angst haben.
Ist die Schmerzgrenze noch nicht hoch genug?
Nee, glaube ich nicht.
Also frage jetzt mal so.
Nein, ich denke, dass die eigene Betroffenheit, da muss es rangehen, dass vielleicht dem eigenen Kind was passiert oder bei einem eingebrochen wurde und ne, wobei die Polizei ja schon gar nicht mehr nachkommt. Und das ist, glaube ich, wirklich, wirklich der Punkt. Und viele Leute gucken lieber weg, sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Und das ist wirklich das Problem, was wir im Moment haben. Dass sich nicht mehr Leute trauen, eben ihre Meinung kundzutun, Gesicht zu zeigen. Ich weiß es selber, ich habe ja nun viel mit Lehrern zu tun, ob das nun in Hamburg ist, aber eben auch überregional. Und ich kenne Leute aus ja, Abteilungsleiterfunktionen, aus Schulleitungen, die auch sagen, sie würden gerne mehr machen, aber sie haben einfach Angst, dass sie durchs Ministerium, durch die Behörde eben halt mit Repressalien als Schulleiter oder wie auch immer zu rechnen haben. Und das ist, glaube ich, wirklich der Punkt. Ne? Das sind ja alles hierarchische Systeme. Leute, die aufmucken, werden dann irgendwie ja, mundtot gemacht. Die haben natürlich auch alle irgendwie was zu verlieren. Ne? Wenn man gerade eine Familie gegründet hat, sich vielleicht ein kleines Häuschen gekauft hat, dann ist man natürlich auf seinen Job angewiesen. Und dann verkneift man sich vielleicht auch mal, den Mund aufzumachen.
Was heißt das jetzt? Wie sehen Sie momentan die Zukunft? Also wenn wir zurückgucken, vor 3 Jahren, da gab es noch keine Betonböller an Weihnachtsmärkten oder an großen Einkaufszentren, so wie bei uns in Berlin, ist gang und gäbe mittlerweile. Ich bin den Tag am Alexanderplatz lang gefahren, da sind überall Böller. Wo soll die Reise hingehen? Stehen wir dann irgendwann in 3 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt um uns herum nur noch bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehre und wir stehen mit unserem Prosecco oder mit unserem Glühwein und stoßen an?
Oder? Ich weiß gar nicht, ob wir denn noch auf dem Weihnachtsmarkt stehen. Ich glaube, die Leute werden dann eher zu Hause bleiben, sich aus der Öffentlichkeit fernhalten. Könnte ich mir gut vorstellen, dass viele sagen, also ich, also aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis ist das so, dass viele auch sagen, wenn irgendwo Stadtfeste sind, pff, da gehe ich gar nicht mehr hin, das tue ich mir gar nicht mehr an. Dass sie lieber sagen, ich lade mir privat ein paar Leute ein und wir machen uns einen netten Abend. Und wenn ich so gucke, was so in den Städten auch los ist, ne? Ob das jetzt in Köln war, wo ja ein Arzt da, der hatte ja irgendwie ein Kind operiert, das hatte einen Herzfehler, 6 Jahre alt, jetzt ist es verstorben, also schon mehrfach operiert worden. Dann kommen da plötzlich 200 Familienangehörige an und machen da Randale und wollen quasi den Arzt da, ich weiß nicht.
Lynchen.
Ja, so ungefähr. Und das ist ja, ob das in Chemnitz ist, jetzt irgendwie da in so einem Bad in Chemnitz ist da ja auch wieder was in so einem Sommerbad da passiert. Und das, ich denke, die Deutschen werden sich immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Und weiß ich nicht, ob es irgendwann einen Ausgangssperren abends gibt. Ich möchte mir das alles gar nicht ausmalen. Aber ich denke, das ist so, wie wenn sie versuchen, Zahnpasta wieder in die Tube zurückzubekommen. Das kriegen sie nicht mehr hin. Und ich bin bestimmt also keine Schwarzseherin, ganz im Gegenteil. Das ist einfach so das Gefühl, was machen zu müssen, weil ne, ich habe Schüler, ich bin aber eben auch Mutter von 3 Kindern und ich möchte, dass die eine friedliche Zukunft haben werden. Und ja, auf der anderen Seite denke ich eben halt auch, wenn man was verändern will, dann gehört natürlich schon eine gewisse Portion Optimismus dazu. Aber eben auch eine Strategie und eben halt ja auch ja, Handlungsansätze. Und wenn ich jetzt gucke, ne, das heißt immer, ja, ne, wir müssen die Außengrenzen von Europa schützen. Ich habe einen Freund, der über 20 Jahre bei der Bundespolizei arbeitet, der über dieses Thema illegale Migration seine Hausarbeit schon vor über 20 Jahren geschrieben hat. Den macht das wahnsinnig, was sich hier gerade ereignet. Ne?
Was sagt er denn?
Ja, Außengrenzen schützen. Und solange die Außengrenzen nicht geschützt werden, muss jedes Land natürlich seine Landesgrenzen schützen. Ne? Ich meine, man muss das sich vorstellen, der Bundespolizei hieß ja früher mal BGS, Bundesgrenzschutz. Ne? Mhm. Jetzt kontrollieren die ja eigentlich nur noch an den Flughäfen und an den Bahnhöfen. Und jetzt habe ich, glaube ich, gestern gerade gelesen, dass die Bundespolizei gar nicht genug Leute hätte, die sie überhaupt abgeben könnte, um eben die Außengrenzen Europas zu schützen. Da sieht man einfach auch, wie kaputt gespart dieses Land ist. Andererseits haben wir dann wieder ne, Bundespolizisten, die in Saudi-Arabien dort Grenzschützer ausbilden, statt hier in Europa und vor der eigenen Haustür die Grenzen zu schützen.
Das ist die Sache mit den Kosten. Man lenkt die Leute gut ab. Ich habe gerade vor ein paar Tagen die Meldung gelesen, beim Spiel Deutschland, wenn jetzt Deutschland spielt, das letzte Spiel jetzt gegen Südkorea, ja, dass der deutschen Wirtschaft ein Schaden von 200 Millionen entsteht, weil ja die deutschen Arbeitnehmer ja schon eher Feierabend machen konnten. Ja. Wurde richtig aufgebaut. Oh, 200 Millionen Schaden. Das ist aber pro Jahr der deutsche Steuerzahler, also wir mit unseren Steuergeldern, 50 Milliarden aufwärts bezahlen für den Wahn dieser Flüchtlingskrise. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich will damit also nur sagen, wenn Sie sagten, die Bundespolizei wird tot gespart, da ist kein Geld da. Aber auf der anderen Seite ist Geld vorhanden. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Ja, kommt drauf an, wo man den Schwerpunkt eben halt setzt. Das ist ja immer, ne? Wo habe ich meine Prioritäten? Und wenn man ja dieses UN-Papier von 2000 nimmt, wo ja wirklich genau ausgerechnet wurde, wie viele ja, Menschen eben einwandern müssten, um quasi, ich finde das ja auch ganz toll, den Begriff, diesen Bestandserhaltungsmigration, um eben den Bestand der Bevölkerungszahl in Deutschland auf einem bestimmten Level zu halten, dann ist das doch klar, warum man eben dann in die Neubürger eher investiert als in das Thema Sicherheit beispielsweise. Und Bildung ist ja das nächste Riesending. Also ich glaube, das war jetzt der Deutsche Lehrerverband, der jetzt wieder gewarnt hat, dass quasi der ordnungsgemäße Unterricht nach den Sommerferien nicht mehr gewährleistet sein wird. Weil, also Niedersachsen ist so ganz dramatisch, auch was Grundschullehrer angeht. Viele Grundschulen haben keine Schulleitung. Das habe ich aber letztes Jahr schon Herrn Maas in der Sendung Wie geht's Deutschland gesagt. Genau. Ne? Und dann fing er an, ja, wir müssen mehr Personal und wir haben, also nee, er hat ja gesagt, Gelder. Wobei Gelder reichen nicht mehr. Uns fehlt das Personal. Ich habe jetzt in der fünften Klasse habe ich jetzt so ein, ich mache bei den Navi, habe ich ein Labor und Gasbrennerführerschein gemacht. Arbeiten Sie mal mit 24 Fünftklässlern mit einem Gasbrenner, ne, 1600 Grad, kochendes Wasser. Sie werden wahnsinnig. Also das ist wirklich, und die Schüler springen auf und sie können es ihnen 100-mal sagen. Ne? Und ich bin mittlerweile so, dass ich den Unterricht abbreche. Das heißt aber, eigentlich trete ich auf der Stelle, weil gewisse Sachen schafft man eben halt alleine nicht mit 24 Schülern. Das ist einfach, ne, das ist mein Risiko, ne, dass mir was passiert, beziehungsweise, also, dass ich dann vor Gericht mich verantworten muss, wenn einem der Schüler was passiert. Ne?
Auf jeden Fall.
Weil ich habe die Verantwortung und aber die Schulen haben einfach keine Ressourcen, haben kein Personal, das sie zuteilen können, um eben halt dann auch entsprechend Unterricht zu machen, wo auch die Schüler wirklich was mitnehmen. Also es gibt Klassen, da sind zwei Autisten drin, wobei Autisten ja sehr unterschiedlich sein können. Ich habe einen Kurs in der Oberstufe, Jahrgang 12, da hat der eine Autist, den ich drin habe, der hat 15 Punkte. Nächster Schüler hat 10 Punkte, also 2 Minus. Und danach kommen 3 und 4 und eben auch 5. Ne? So. Und aber es gibt eben Autisten, die eben durch den Autismus eben verhaltensauffällig sind, die mit Stühlen, mit Flaschen durch die Gegend schmeißen, die auf Lehrer zugehen und diese verletzen. Und und meine Hoffnung ist wirklich, dass sich sowohl Polizisten mehr trauen, eben auch von ihrem Beruf zu erzählen. Also Tanja Kamburi, die Polizistin aus Bochum, hat ja 2015 ihr Buch im Piper Verlag veröffentlicht. Dem Piper Verlag hatte ich mein Manuskript geschickt. Die sahen keine Möglichkeit, aufgrund ihres Programms das zu veröffentlichen. Wobei ich der Meinung bin, ich stehe auch mit Frau Kamburi im Kontakt, heute würde sie dieses Buch gar nicht mehr veröffentlicht bekommen.
So sieht's aus. Ne? Es hat sich vieles verändert, genau, in diesem Bereich.
Ja, auf jeden Fall.
Die Frage ist ja eigentlich, warum? Was ist denn jetzt anders?
Also was ich eben noch zu Ende führen wollte, wenn ich kurz nochmal rein darf. Und also ich würde mir eben halt auch wünschen, dass es immer mehr Lehrer gibt, die sagen, so, hier, es läuft so nicht. Manchmal läuft das ja auch über die Schiene, dass Eltern sagen, so, wir möchten eben, dass unsere Kinder gut unterrichtet sind, dass die viel Wissen und Bildung mitbekommen, über die Schule vermittelt. Und wenn das eben halt so läuft, die Situation in der Klasse meines Kindes ist so und so, dann müssen wir uns eben an die Ministerien wenden, an die Schulbehörden, beziehungsweise dann eben an die Öffentlichkeit. Weil es wird ja immer irgendwie alles gedeckelt und das kann natürlich nicht sein. Also man muss doch Missstände ansprechen.
Hört sich für mich an wie so ein Aufruf, kann man sagen, Aufruf von Petra Paulsen zur Zivilcourage. Kann man das so sagen?
Ja, hat für mich wirklich was mit Zivilcourage zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie eine Regierung stürzen will. Aber man muss doch mal langsam ans Aufwachen kommen und mal wirklich Klartext sprechen und nicht immer mit dieser Political Correctness alles letztendlich deckeln und unter den Teppich kehren. Und da denke ich, fängt auch jeder, sollte auch jeder vor sich, vor der eigenen Haustür anfangen. Also wenn ich ein drogenabhängiges Kind habe, dann muss ich mich doch erstmal um das Kind kümmern und kann natürlich nicht gleich erstmal anfangen, da die Drogenmafia auseinandernehmen zu wollen. Und ich denke, es ist wirklich, dass man im Kleinen bei sich anfängt. Und wenn das eben in der Klasse ist meines Kindes, wo es eben nicht wirklich rund läuft, dass die Leute dann auch sagen, so, und das lassen wir uns hier nicht mehr gefallen. Ich habe das gemacht. Ich habe das, da war ich Elternvertreterin in der Klasse meiner Tochter. Und da hat es ständig Lehrerwechsel gegeben. Es war von der ersten Klasse an ging das so los. Und dann sind wir Eltern nach Kiel gefahren und haben gesagt, nee, wir wollen jetzt wirklich konkrete Zusagen haben. und haben auch eine Demo gemacht, haben das Hamburger Abendblatt eingeladen, kam auch ein hier Journalist und hat das rausgebracht. Und das Ende vom Lied war, dass nachher so viele Kinder auf der Strecke geblieben sind, dass die Klasse dann aufgelöst wurde. Aber wir hatten wenigstens das Gefühl, wir haben was gemacht.
Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Sie als Vorbild für viele Leute gelten. Wenn ich mir so die Kommentare angucke, also eine Lehrerin, die im Leben steht, drei Kinder hat, ja, und also einen Haushalt noch führen muss und trotzdem engagiert ist und sagt, nein, so geht's nicht weiter, was ja viele Leute nicht können. Sie sind wirklich für viele Leute dort ein Vorbild.
Das weiß ich nicht. Aber wissen Sie, und das ist ja das Schlimme, dass man, wenn man dann eben einen offenen Brief schreibt oder einen Artikel verfasst, dass dann immer irgendwelche Sprüche kommen. Ne, nach dem Motto, wie naiv ist die denn? Der wandert davon bei denen noch im Müll. Glaubt sie denn, Merkel liest das? Das ist mir schon klar, dass Frau Merkel das nicht lesen wird. Ich habe auf den ersten Brief an Frau Merkel habe ich tatsächlich ein Schreiben bekommen von der CDU-Bundestags, was weiß ich, der Bürgerinfostelle. Oder wie sich das dann nennt, Bürgerservice nennt sich das, genau. So, aber das war auch nur, ne, lauter Textbausteine. Wir haben, sind dabei, haben eben Fluchtursachen bekämpft und ne, alles, ja, gut. Aber dass man, das, und deswegen habe ich jetzt auch diesen letzten Artikel ja geschrieben, jeder kann ein Aufklärer sein. Das fängt, das, so Aufklärung kann ja ganz, ganz viel gestaltet werden eben. Ne, sei es, dass man eben sich innerhalb der Familie vernetzt und man muss ja auch nicht alles lesen und man muss ja auch nicht alles glauben. Und aber dass man einfach die Menschen in seinem näheren Umfeld eben halt informiert. Oder aber wenn man Epoch Times veröffentlicht, der beispielsweise auch ganz, ganz viele Sachen, das machen die Mainstream-Medien eben halt nicht. Wenn man denen offene Briefe schickt, dann kriegt man keine Antwort.
Wo finden jetzt die Zuschauer ihre Artikel? Ich meine, das Buch, haben wir ja gesagt, ist im Netz, beziehungsweise ist ja bestellbar, immer bei uns im Shop oder auch woanders. Ihre Artikel, Sie schreiben ab und zu mal einen offenen Brief, den senden Sie diversen Blogs zu.
Den schicke ich meistens an Epoch Times.
Epoch Times, genau. Okay. Genau. Also,
aber Sie, da gehen ja auch die anderen freien Medien drauf und verlinken das dann oder stellen das bei sich ein. Ne?
Also so Sie, direkte Homepage haben Sie jetzt nicht oder einen eigenen Blog, wo man sagt, wenn jetzt kommen neue Zuschauer dazu, sagen, jetzt folgen wir der Petra Paulsen mal. Am besten den Namen eingeben, Petra Paulsen bei Google, würde ich vorschlagen. Google, und dann findet ihr auch die ganzen Artikel.
Also ich will auch, das möchte ich auch mal klarstellen. Also ich will mir geht es nicht darum, dieses Buch zu verkaufen. Da verdiene ich selber ja ganz, ganz wenig dran. Und davon habe ich auch noch nicht einen Cent ausgegeben, weil ich bin wirklich am Überlegen, was ich mit dem Geld auch Sinnvolles mache. Aber mir geht es wirklich darum, Leute aufzuwecken,
ne?
Genau, die Botschaft. Und es gibt ja ganz, ganz viele Aufklärer. Also ich bin da jetzt ja keine Ikone. Also wenn ich überlege, Frau Lengsfeld da mit ihrer Erklärung 2018, die hat natürlich auch zumindest ja auch versucht, was zu machen. Was daraus wird, steht ja noch so ein bisschen in den Sternen. Aber weiß ich nicht. Also ich finde, man muss für sich immer auch rausfinden, wer bin ich, was will ich. Ich muss mir morgens in den Spiegel schauen können. Und ich kenne selber wirklich Menschen mit Migrationshintergrund, die große Sorge haben. Auch Polizisten mit Migrationshintergrund eben, die sagen, wenn das hier so weitergeht. Ich habe gerade eine Mail bekommen vor ein paar Tagen. Dann werden wir von einem Mann, ne, der ist gut 10 Jahre jünger als ich, also hat, glaube ich, die 40 noch nicht überschritten. Und der sagt, auch seine Eltern sind selber geflohen aus der Türkei vor 40 Jahren. Und jetzt macht er sich wirklich Gedanken, hier aus Deutschland auszuwandern, eben halt aufgrund der Situation. Und das als Polizist, das muss man sich vorstellen. Ja.
Was können Ihre Fans, Sie haben ja mittlerweile eine größere Fangemeinde, angefangen ja durch diese Sendung, also wie geht's Deutschland, ne? Vorher medial eine große Angelegenheit. Was können die von Ihnen erwarten? Haben Sie Projekte, die Sie planen in der nächsten Zeit?
Also ich bin jemand, der eigentlich immer wenig plant, weil es ja meistens anders kommt, als man denkt. Das ist auch mein Garten ist ungeplant, aber wahrscheinlich ist er deswegen so toll und alle sind immer total begeistert, wenn sie zu mir kommen. Und ich warte immer so, dass irgendwie eine Idee kommt. Und ich hatte einen Lebenstraum, muss man sagen. Das war eben mit 50 Harley zu fahren. Super. Ich habe früher so einen japanischen Shopper gefahren, den habe ich auch noch. Und im Zusammenhang mit dem Buch, weil Motorradfahren bedeutet für mich Freiheit, jetzt absolut, bei dem schönen Wetter in den letzten Wochen habe ich auch wirklich Kilometer abgerissen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich im Zusammenhang mit Motorradfahren, so mit dem ganzen Aufklärungsgeschehen, dass ich daraus eventuell jetzt tatsächlich nochmal ein zweites Buch nachschiebe.
Liebe Zuschauer, denkt immer daran, Frau Paulsen ist dran, auf ihrer Harley inspirativ zu sein. Das finde ich schön, sehr schön. Haben Sie noch eine Schlussbotschaft an unsere Zuschauer? Weil das machen wir immer im Sendeformat so, dass man sagt, okay, die Leute, viele trauen sich ja nicht, etwas zu machen. Haben wir gerade darüber gesprochen, weil sie Angst haben, ihr Häuschen muss bezahlt werden. Aber sagen, Mensch, ich finde, die Frau hat wirklich Mut. Was würden Sie denen als Tipp geben, den Zuschauern, was sie jetzt in dieser jetzigen Zeit noch machen können? Wir haben jetzt die Hälfte rum im Jahr, Sommersonnenwende ist gerade vorbei. Was sollen die machen?
Also ich denke, immer am Ball bleiben, mit offenen Augen durch die Welt gehen, Augen und Ohren offen halten, viel hören, viel sehen und trotzdem nicht verzagen, und ja, weiter versuchen, Leute zu informieren, hier mal einen Link verschicken, da mal einen Link verschicken.
Super.
Und ich denke einfach, ja, sich zu vernetzen, weil, ich sag mal, die anderen machen es ja auch.
Genau. Frau Polz, ich bedanke mich recht herzlich für Ihren Besuch bei uns und wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrer Harley bei dem wunderschönen
Dankeschön. Ja,
Wetter.
danke.
Vielen Dank, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Sendung bei Schrank TV Talk, euer Heiko Schrank.